Das EM-Fieber ist bei vielen zu Hause wieder ausgebrochen. Die Fußball-Europameisterschaft der Männer hat begonnen. Gleichzeitig kommt es gerade bei solchen sportlichen Großevents immer wieder zu Reibungen, wenn Länder miteinander kooperieren und Menschenrechte missachtet werden. Der Fußball macht ja nicht nur Positivschlagzeilen. Deshalb spreche ich für SWR1 Sonntagmorgen mit der Frau, die genau hinschaut, wenn Sportevents wie die EM starten. Silvia Schenk, Sportexpertin bei Transparency International in Deutschland und früheres Mitglied im unabhängigen Menschenrechtsbeirat der FIFA. Frau Schenk, Sie sind selbst leidenschaftliche Sportlerin, waren 1972 bei Olympia als Läuferin dabei. Hat Sie denn selbst schon das EM-Fieber gepackt?
Ja, noch nicht so richtig. Ich habe so viel Arbeit im Moment, dass ich mich damit noch gar nicht ganz auseinandersetzen konnte. Aber das wird sicherlich kommen, wenn die ersten spannenden Spiele dann beginnen. Ich weiß nicht, die Vorrunde wird ja in Teilen wahrscheinlich nicht so spannend sein.
Wie geht's Ihnen denn, wenn Sie den Profifußball verfolgen? Können Sie den auch mit purer Freude noch genießen?
Also wenn richtig guter Sport geboten wird, genieße ich das immer. Wenn man sich dann die Begleitumstände anschaut, dann kommt es natürlich immer darauf an, um welches Turnier oder welches Spiel geht es, was steht da im Hintergrund. Bei der EM dieses Jahr wird natürlich eine Rolle spielen, die Frage, wie geht es mit Corona? Gibt es irgendwo dann doch eine höhere Anzahl von Infektionen? Das darf man immer nicht aus den Augen verlieren. Es wird ein großer Test sein, in den vielen Städten unter sehr unterschiedlichen Bedingungen mit kleinerer oder größerer Zuschauerzahl dieses Turnier stattfinden zu lassen.
Sie haben es gerade angesprochen, in verschiedenen Städten. Also wir sind dieses Jahr mit der EM in mehreren Ländern unterwegs, in England, Deutschland und auch in Aserbaidschan und Russland. Sind Sie denn zufrieden, wie bei der EM dieses Jahr auf die Menschenrechte geachtet wird?
Bei der Vergabe, die vor rund 7 Jahren stattgefunden hat, hat das Thema Menschenrechte bei der UEFA noch keine Rolle gespielt. Das hat sich geändert mit der Vergabe der Europameisterschaft 2024, die ja in Deutschland stattfinden wird. Dort wurden erstmals Menschenrechtskriterien schon in der Bewerbungsphase berücksichtigt. Jetzt in diesem Jahr muss man einfach schauen, Sie haben die zwei problematischen Städte ja schon angesprochen, St. Petersburg und Baku. Da muss man abwarten, wie das dort im Einzelnen abläuft.
Worauf ist Ihrer Meinung nach besonders zu achten bei den Spielen in Aserbaidschan und Russland?
Da können natürlich Sicherheitsfragen eine Rolle spielen. Die Frage, wie Sicherheitskräfte mit Fans umgehen, soweit Fans da sind. Wie gesagt, wird ja nicht die ganz große Zahl sein, wie man sonst bei solchen Europameisterschaften hat. Da kann eine Frage sein, wie wird mit LGBTIQ-Fans umgegangen? Also das könnten Fragen sein. Dafür hatte es für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland extra Sicherheitstrainings gegeben, wo solche Fragen angesprochen wurden. Ich hoffe, dass das noch nachwirkt. Ansonsten ist das ganze Thema Menschenrechte ja eigentlich sehr viel mehr im Vorfeld einer solchen Veranstaltung zu beachten, nämlich bei der Frage, wenn neue Stadien gebaut oder Umbauten durchgeführt werden, wie sehen da die Arbeitsbedingungen aus, bei der Frage, wenn Catering stattfindet, wo wird bestellt, welche Produkte kommen zum Einsatz. Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette sind ein ganz entscheidender Punkt.
Dann lassen Sie uns doch mal genau darauf schauen, was die Vorbereitungen für die EM 2024 angeht in Deutschland. Da sind Sie ja für Transparency International mit dabei. Wofür setzen Sie sich da ein? Was soll da anders als bei früheren Sportevents sein?
2024 soll es von den 10 Spielorten in Deutschland ein Menschenrechtskonzept geben. Dazu gibt es auch schon intensive Gespräche. Jetzt im April und Mai hat es mit jeder Stadt zu dem Thema Nachhaltigkeit und Menschenrechte ein extra Gespräch gegeben. Da war ich auch jeweils mit dabei für die Stakeholder-Initiative, die wir haben. Es war sehr spannend zu erleben, wie unterschiedlich da die Ansätze sind. Da ist auch in Deutschland durchaus noch einiges zu tun, um sich wirklich klar zu machen, was heißt es denn, wenn man von der Vorbereitung an in dem eigentlichen Kerngeschäft einer solchen Europameisterschaft auf die Menschenrechte achtet. Also welche Produkte bestellt man? Wie sieht es auch in Deutschland mit den Arbeitsverhältnissen im Catering, im Reinigungsgewerbe, im Sicherheitsgewerbe aus? Da wissen wir ja, dass wir dort durchaus auch Schwarzarbeit haben. Wir hatten gerade in Frankfurt vor ein paar Wochen eine große Razzia im Reinigungsgewerbe. Die Frage, wird dort Mindestlohn gezahlt? Solche Dinge müssen auch in Deutschland dann berücksichtigt werden. Und da werden jetzt schon entsprechend die Vorbereitungen getroffen.
Wie optimistisch sind Sie, dass es zu keinen oder kaum Menschenrechtsverletzungen kommt?
Völlig kann man das ja nie ausschließen. Es kann immer Menschenrechtsverletzungen geben. Dann ist die nächste Frage, Wie geht man damit um? Wie wird den Betroffenen geholfen? Findet Wiedergutmachung statt, Schadensersatz und so weiter? Das gehört dann auch nochmal zu dem Gesamtkonzept dazu. Im Moment ist es so, dass der Sport in einem Lernprozess ist. Der Fußball ist da fast noch am weitesten weltweit, was die Frage Menschenrechte betrifft, weil sich die FIFA 2016 auf den Weg gemacht hat und die UEFA im Grunde mit der Ausschreibung für das Turnier 2024 auch. Man muss wirklich ganz, ganz viele einzelne Schritte gehen, sich das genau anschauen. Deutschland wird 2024 ein gutes Testfeld dafür sein.
Sie haben gerade die ganzen Vorbereitungen angesprochen und die Planung auch der großen Verbände. Was man aber weniger planen und kontrollieren kann, ist ja das, was auf den Rängen der Fans dann passiert oder abseits auch der Spiele. Die englische und die irische Fußballnationalmannschaft wurden zuletzt ausgebuht, weil sie vor Anpfiff auf die Knie gegangen sind, um ihre Solidarität mit Black Lives Matter zu zeigen. Wenn Sie sowas hören, Frau Schenk, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Also der Fußball ist in dem Punkt eigentlich auch wieder, ich sag mal, flexibelsten. Wir wissen ja, das wird eine Rolle spielen in Tokio, wenn denn die Olympischen Spiele dieses Jahr stattfinden, dass das IOC dort sehr streng ist und keinerlei solche Protestkundgebungen oder auch, na, man muss gar nicht Protest sagen, es ist ja eigentlich ein Einsatz für Menschenrechte akzeptieren will, während die FIFA und auch der DFB in den vergangenen Monaten gesagt haben, wenn so etwas stattfindet und es wirklich darum geht, Werte positiv zu vertreten, sich für Menschenrechte einzusetzen, dann bestrafen wir die Spielerinnen und Spieler nicht. Das Zuschauerbuhen, da muss man immer mitrechnen. Beim Fußball toben sich ja viele auf den Rängen aus. Das Entscheidende wird sein, wie die UEFA damit umgeht, ob sie deutlich unterscheidet zwischen dem Einsatz für Menschenrechte, für die Werte des Sports und tatsächlich politischen Protestaktionen, die natürlich nicht auf das Spielfeld gehören.
Ich fand interessant zu lesen, dass in England vor kurzem ein Fan von Manchester City 3 Jahre Stadionverbot bekommen hat, weil er Spieler der anderen Mannschaft mit Affengesten nachgemacht hat. Ist Ihnen ein solcher Fall auch in Deutschland bekannt?
Es hat schon solche Vorfälle gegeben, dass Bananen geworfen werden. Ist jetzt Gott sei Dank, glaube ich, einige Zeit her, dass es Affenlaute gibt. Wir haben auch in Deutschland Fans aus der rechten Szene, Hooligans, die sich dann auf den Rängen austoben. Wir haben aber auch sehr viele gut organisierte und sehr positiv eingestellte Fans. Wir haben ja gerade in den letzten Monaten gehört, dass die Fanorganisationen sich für Menschenrechte einsetzen. Also da gibt es ein ganz breites Spektrum. Im Stadion sind die Menschen quer durch, die sie auch in anderen Bereichen unserer Gesellschaft haben. Da gibt es natürlich auch Aktionen, gerade von der UEFA, gegen Rassismus, für die Vielfalt auf dem Spielfeld, aber natürlich auch unter den Zuschauerinnen und Zuschauern. Und gerade die Reise jetzt in die vielen Länder ist ein Signal für Vielfalt. Und ich hoffe, dass das damit auch ein Stück weit nochmal dem Rassismus entgegenwirkt, den wir leider in allen Ländern nach wie vor haben.
Glauben Sie eigentlich, dass Fernsehwerbung in der Halbzeitpause etwas bewirken können? Also mit denen zum Beispiel die FIFA oder jetzt die UEFA oder der DFB sich auf die Brust schreiben, schaut mal, wir tun was für Vielfalt und Respekt im Fußball?
Also wenn das das Einzige wäre, was sie machen würden, wäre es sicherlich zu wenig. Es ist natürlich ein Stück Bewusstseinsarbeit, auch für Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernsehgerät. Das ist ja auch wichtig, dass man auch die adressiert und dass denen nochmal bewusst wird, die Vielfalt auf dem Spielfeld, wenn wir uns darüber freuen, dass da ein Tor geschossen wird, egal woher die Person kommt, die das Tor schießt. Die Vielfalt müssen wir eigentlich auch im Alltag akzeptieren. Aber wichtig ist natürlich auch, was auf den Rängen stattfindet, wie auch im Stadion selber gegen Rassismus vorgegangen wird. Auch dort gibt es ja dann eigentlich immer wieder Vorspielen bestimmter Aktionen, dass da Banner mit Respekt und anderem entrollt werden, dass die Bandenwerbung auch im Stadion entsprechende Aussagen enthält. Und es gibt Beobachter, die verteilt sind auf den Rängen und kontrollieren, ob dort Hassparolen gerufen werden, ob dort Rassismus stattfindet, damit man dann auch eingreifen kann.
Sie haben die Olympischen Spiele in Tokio schon angesprochen. Die starten ja gerade mal 2 Wochen nach der Fußball-EM. Ist man dort weiter oder hinkt man da dem Fußball hinterher?
Also die FIFA hat ein Menschenrechtskonzept und arbeitet systematisch seit mittlerweile knapp 5 Jahren an den Themen. Soweit ist das IOC noch nicht. Das IOC will erst ein Menschenrechtskonzept jetzt erarbeiten, hat sich zumindest schon mal einen Bericht erstatten lassen, was dort alles beachtet werden müsste. Aber da fehlt es noch seit einem guten Jahr, seit das veröffentlicht wurde, an der Umsetzung. Also das heißt, das IOC muss da noch ein paar Schritte gehen. Wichtig ist, dass das IOC mit der Meinungsfreiheit der Athletinnen und Athleten nach wie vor Probleme hat. Das muss man sehen. Die Frage, darf man sich für die olympischen Werte auch durch Gesten auf dem Podium einsetzen oder nicht? Das wird sicherlich zu Diskussionen während der Spiele führen, weil es einzelne Athletinnen und Athleten gibt, die sich da nicht den Mund verbieten lassen. Das wird so ein bisschen die Nagelprobe. Und was die Spiele selber in Tokio jetzt vor Ort betrifft, auch dort gibt es Migrantenarbeiter im Baugewerbe. Auch dort hat es Probleme gegeben, ähnlich wie sie immer wieder auch für Katar diskutiert wurden. Aber man guckt immer nur nach Katar und nicht zu einem Land wie Japan, dass dort die Migrantenarbeiter nicht so behandelt werden, wie wir das aus unserer Sicht für notwendig halten. Also die zuständige Gewerkschaft hat auch dort Defizite festgestellt. Außerdem LGBTIQ, also Umgang mit Homosexualität, ist auch in Japan nach wie vor ein Thema. Also wir haben auch dort durchaus Fragen im Vorfeld gehabt, die Menschenrechte betreffen. Und das Frauenthema, Gender, also Gleichberechtigung, hat ja eine ganz große Rolle gespielt. Die eine Äußerung des früheren Vorsitzenden des Organisationskomitees hat ja zu seinem Rücktritt geführt, als er sich negativ über Frauen in Sitzungen geäußert hat.
Frau Schenk, Sie haben, ich habe es am Anfang gesagt, 1972 bei den Olympischen Spielen in München als 800-Meter-Läuferin teilgenommen. Wie ist Ihre Einschätzung? Glauben Sie, dass so etwas wie damals das Attentat auf israelische Sportler wieder passieren kann?
Also wir leben ja in einer Zeit, wo wir sehen, wo überall Attentate passieren können. 100% kann man das nie ausschließen. Aber wenn Sie das jetzt schon so ansprechen, man muss feststellen, dass das damals ein erheblicher Verstoß gegen Menschenrechte war. Und wenn man im Nachhinein weiß, dass es im Vorfeld Warnungen zu Sicherheitsfragen gegeben hat, nicht ganz konkret auf ein solches Attentat, aber schon darauf, dass man da doch die Sicherheitsvorkehrung erhöhen müsste, dies aber damals von der deutschen Regierung und von dem Innenministerium, dem Zuständigen in Bayern, nicht beachtet worden ist, da muss man feststellen, dass damals eine Menschenrechtsverletzung von ganz erheblicher Art, denn wir hatten ja 11 tote israelische Olympiateilnehmer und einen deutschen Polizisten, der sein Leben lassen musste, dass diese Menschenrechtsverletzung durch Deutschland damals mit verursacht worden ist.
Ich muss Sie noch was ganz anderes fragen, Frau Schenk, abschließend. Diese Woche kam raus, dass mit dem VfB-Stürmer Silas Katomba Mumba wohl Menschenhandel betrieben wurde. Er von seinem Berater gezwungen wurde, unter einer anderen Identität in Deutschland zu spielen. Wie sehr hat Sie diese Nachricht erschüttert?
Ich weiß, dass es Menschenhandel im Fußball gibt. Bisher in Deutschland noch relativ wenig. In anderen Ländern ist das sehr viel stärker der Fall. Also zum Beispiel gerade frankophone Afrikaner, die dann nach Frankreich gebracht werden in großer Zahl von Agenten und dann hofft man, dass wenigstens einer wirklich Geld irgendwann bringt und die anderen landen dann in Frankreich ohne Unterstützung und alles irgendwo am Straßenrand, kann man das sprichwörtlich sagen. Solche Probleme gibt es. Insofern hat es mich jetzt nicht überrascht, dass auch ein solcher Fall in Deutschland auftaucht. Man wird sehen müssen, wie weit man dort seitens der internationalen Verbände, aber auch der Deutschen Fußballliga, der Vereine in Deutschland nochmal zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen einbauen muss, um so etwas künftig verhindern zu können.
Silvia Schenk war das im Gespräch mit SWR1 Sonntagmorgen. Sie arbeitet für Transparency International in Deutschland und kritisiert, dass bei sportlichen Großereignissen immer wieder Menschenrechte verletzt werden. Bei den Vorbereitungen für die nächste Fußball-Europameisterschaft, die Deutschland ausrichtet, ist sie mit involviert.